Herr Reif, am 1. April hat im Wald die Schon- und Setzzeit begonnen. Was passiert denn da gerade in Sachen Kinderstube im Wald?
Na, wir haben jetzt halt, wir sind mitten im Frühjahr drin und das ist einfach für fast alle Wildtiere mitten in der Fortpflanzungszeit. Ne? Da wird gebalzt, da wird gebrütet, da geht es an allen Ecken und Enden, ist quasi, sag ich mal, Fortpflanzungssaison in der Hochphase.
Sind denn dann auch schon Jungtiere unterwegs?
Wenn man jetzt mal im Allgemeinen spricht, noch nicht, weil jetzt eigentlich diese Vorbereitungs-, also Balz ist ein gutes Beispiel von den Vögeln, die sind jetzt auf der Partnersuche, dann beim Nestbau und dann wird eben gebrütet. Aber wir sind eben auch in dieser Balzzeit schon sehr sensibel, weil eben die Tiere da den Fokus völlig woanders haben. Also sie sind auf der Partnersuche und nicht irgendwie auf sonstiger Achtsamkeit und sind da einfach sehr empfindlich.
Wenn Sie sagen sensibel sein, was sollte man denn während dieser Brut- und Schonzeit beachten, wenn man durch den Wald läuft?
Auch das unterschiedlich. Also Hunde sind ein Riesenthema. Ne? Das, auch kleine Hunde. Also es gibt ja einfach Jagdhunde oder große Hunde, die, sage ich mal, groß viel Jagdtrieb haben. Da ist völlig logisch eigentlich, dass man die an der Leine lässt. Aber auch kleine Hunde, die jetzt vielleicht irgendwie viel bellen oder so, können da schon eine Störung sein. Oder auch Hunde, die einfach so abseits der Wege unterwegs sind. Man kann sich das so, da gibt es das schöne Bild mit dem Wohnzimmer, dass da einfach plötzlich jemand auftaucht in einem Wohnzimmer. Oder vielleicht bei der Balzzeit eher in der Kneipe, wo man gerade ein romantisches Date führt, ne? Und plötzlich kommt da so ein Hund mit rein. Der ist halt ein Raubtier. Ne? Ob jetzt egal, ob groß oder klein, das sind Raubtiere und so werden die auch wahrgenommen.
Jetzt gibt's ja Hundebesitzer, ich gehöre dazu, ich habe einen Hütehund, der interessiert sich null für Wild. Trotzdem nehme ich den an die Leine, weil stöbern ist ja auch schlecht.
Genau, das war das, was ich gerade mit der Größe gemeint habe. Das hängt auch damit ab, dass einfach, es ist ein Raubtier, es riecht entsprechend, es verhält sich entsprechend und auch so ein Stöbern oder auch einfach rumlaufen und ich sag mal, vielleicht auch nach dem Ball, der geworfen wurde, suchen für den Vogel, der vielleicht da am Boden sitzt. Wir haben immer wieder auch bodenbrütende Vogelarten, gibt's ja auch, die hocken also nicht alle im Baum irgendwo. Er kommt da halt plötzlich ein Raubtier um die Ecke, das nimmt man so wahr und dann flieht man. Und je nachdem, wo man da gerade entweder in der Brut ist, dann werden die Eier allein gelassen oder die Balz wird unterbrochen. Das heißt, es kommt vielleicht gar nicht zur Brut. Und das kann einfach bei manchen Tierarten, wir haben ja hier zum Beispiel das Auerhuhn im Schwarzwald, da gibt es so wenige davon, jeder Brutausfall oder jedes verlorene Ei ist da schon relevant.
Gehen wir mal die Besuchergruppen einzeln durch. Die Hundebesitzer hatten wir schon. Wie sieht's denn mit den Mountainbikern aus?
Ja, auch da ist natürlich so ein bisschen das Wegegebot wichtig oder dass man eben jetzt nicht irgendwie querfeld einfährt. Das machen ja auch die wenigsten. Beim Fahrrad muss man einfach, glaube ich, sich dessen bewusst sein, vor allem in Zeiten von E-Bikes, dass es eben eine andere Störung ist, weil es einfach die Geschwindigkeit was anderes ist. Na, wenn jetzt jemand spazieren geht oder wandern geht, höre ich das schon relativ lang vorher, habe Zeit, mich zurückzuziehen. Bei einem E-Bike, was relativ schnell daherkommt, egal ob bergauf oder bergab, haben die Tiere einfach weniger Reaktionszeit. Und deswegen muss man da einfach sensibel mit umgehen, wo man sich oder zu welcher Tages- und Nachtzeit man sich bewegt. Ne?
Dann die Nordic Walking-Anhänger mit ihren Stöcken.
Das ist eher so, dass das vielleicht zum Thema Gruppe dann passt, weil häufig sind Nordic Walker ja ähnlich wie vielleicht Wandergruppen oder so, dann eben mit mehreren Leuten unterwegs. Und da würde ich auch sagen, ist einfach, es geht grundsätzlich um Respekt und Achtsamkeit, sage ich mal, ne, im Wald. Dass man einfach nicht lärmend unterwegs ist, sich entsprechend auf den Wegen verhält oder wenn man Tiere sieht, denen nicht hinterhergeht. Das gilt eigentlich fast für alle Nutzergruppen. Ne?
Und ein ganz normaler Familienausflug mit wuselnden Kindern?
Naja, wuselnde Kinder halt. Ne? Das, da ist ja, finde ich, so ein besonderer Spagat, weil man will ja, dass die Kinder die Natur erleben und das auch lernen. Da sind, glaube ich, echt die Eltern gefragt, dass sie einfach, wenn sie das können oder so ein bisschen da auch was dazu sagen können, dass man irgendwie die Sensibilität vermittelt, dass man eben jetzt nicht hinter so einem Tier hinterherrennt, nur weil man es jetzt ausnahmsweise sieht, sondern man hat es gesehen, man schätzt das wert und lässt es trotzdem dann in Ruhe weiter seinen Partner suchen oder sein Gehege bewachen.
Jetzt ist manchen ja gar nicht bewusst, was sie falsch machen, in Anführungszeichen. Welche Erfahrungen haben Sie im Nationalpark gemacht, wenn Sie Menschen ansprechen und sagen, Vorsicht übrigens, da gibt's auch noch andere?
Ja, also genau das, was Sie eigentlich schon sagen, ne? Dass der absolut geringste Anteil der Menschen ist in der Natur unterwegs mit der Absicht, da irgendwas Böses zu tun. Sondern häufig ist einfach Unwissenheit oder man denkt gerade nicht drüber nach, man kommt vielleicht aus einem stressigen Arbeitsalltag und will dann abends noch eine Mountainbike-Runde drehen. Da geht es um andere Zielrichtungen als jetzt vielleicht Sensibilität gegenüber Tiere. Und das ist aber gar nicht böse gemeint, sondern man hat einfach eine andere Zielsetzung. Und dann ist, glaube ich, einfach gut, wenn man da immer wieder so sensibel drauf stößt und quasi freundlich darauf hinweist. Das ist so das, was wir bei den Rangern jetzt im Nationalpark, da haben wir ja Leute, die mit genau der Funktion unterwegs sind, dass man immer wieder aufklärt, informiert und auch so ein bisschen die Zusammenhänge erklärt. Dann macht den meisten Leuten das auch Sinn plötzlich, ne?
Der Wappenvogel des Nationalparks ist ja das Auerhuhn. Das ist extremst gefährdet. Wie sieht's denn mit dem Brüten da aus? Haben Sie da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, dass wenigstens die paar, die sich noch aufraffen zum Brüten, geschützt sind?
Ja, also da bin ich Ihnen sehr dankbar jetzt, dass Sie das nochmal extra ansprechen. Wir haben nämlich im Nationalpark, wir haben ja da besondere Regeln, weil wir ein Schutzgebiet sind. Die haben wir auch auf der Homepage einsehbar. Grundsätzlich haben wir zum Beispiel ein Wegegebot, und auch nicht jeder Weg, der irgendwie so halbwegs erkennbar ist im Gebiet, darf begangen werden. Das sind dann meistens irgendwie Sperrschilder oder sowas. Und wir haben vor allem jetzt für diese Brut, gerade vom Auerhuhn, auch Wege im Frühjahr gesperrt. Und da bitten wir einfach darum, da hängen meistens so große Banner drüber, also wirklich gut erkennbar. Da bitten wir einfach darum, dass das akzeptiert wird, weil da ja häufig eben die Balz dann gestört wird. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, da zählt einfach jede erfolgreiche Brut, ist da wichtig, ne?
Was würden Sie sich wünschen von den Leuten, die jetzt das Wochenende soll ganz toll werden vom Sonnenschein und von den Temperaturen und die jetzt dann in den Schwarzwald strömen?
Ich glaube, ganz allgemein einfach mit Respekt und Achtsamkeit der Natur gegenübertreten. Wir haben so viele tolle Plätze, wo man unglaublich schön die Natur erleben kann, ohne jetzt irgendwie in jeden Gumpen reinzuspringen und jeden Baum zu beklettern, so ungefähr, ne?